Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Herzlich willkommen zu Let's Start. Heute geht es um den Schutz unseres digitalen Lebensraums und zwar nicht nur vor Angriffen in Krisenzeiten, sondern auch, wie wir diesen Raum wirklich aktiv gestalten, damit wir uns darin entfalten können. Das betrifft ja uns nicht nur privat, sondern auch als Wirtschaftsnation und als Teil eines souveränen Europas. Wir lassen ja auch nicht einfach unsere Haustür offen stehen, sondern entscheiden ganz bewusst, wen wir reinlassen. Und so ist es auch in unserem digitalen Raum, wo wir entscheiden, wer kommt rein und was schützen wir eigentlich aktiv. Mit Let's Start schauen wir hinter die Kulissen des Staatsapparats und treffen Menschen, die unseren Staat positiv gestalten. Ja, und kaum jemand ist so eng mit Resilienz unserer IT-Systeme und der Handlungsfähigkeit des Staates, vor allen Dingen in Krisenzeiten, verbunden wie Claudia Plattner, der Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Sie hat eine ganz offene Art und Leidenschaft für die Sache, das merkt man sofort, wenn man sie trifft. Sie kann ein Thema verkörpern und transportieren, das anderen oft Angst macht oder abschreckt. Und sie erklärt es aber so, dass es wirklich nahbar rüberkommt. Und das wollen wir heute auch erleben, hier mit ihr. Für mich ist sie eine zentrale Akteurin der deutschen Sicherheitsarchitektur. Also jemand, der unseren Lebensraum digital nicht nur schützt, sondern auch anschlussfähig macht für viele Player. Und ihr gelingt es, was vielen als Herausforderung empfinden, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, sie schafft Verbindung zwischen Behörden, auch auf föderaler Ebene und begeistert Menschen, sich für Cybersicherheit einzusetzen. Wie ich finde, eine enorme Leistung. Deswegen, liebe Claudia, herzlich willkommen bei Let's Start.
Vielen lieben Dank, Dorit. Wow, das waren jetzt sehr, sehr, sehr nette Worte. Merci dafür.
Sehr gerne. Eine warme Dusche am Morgen. Das BSI ist ja nur eine von mehreren Institutionen. Das wissen manche gar nicht. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann wäre so, wow, wie viele eigentlich mit Sicherheitsarchitektur beschäftigt sind im Staat. Und ihr seid für den Schutz des Cyberraums zuständig. Was ist denn aus deiner Sicht die spezifische Rolle des BSI, so mal ganz kurz transportiert? Und wo setzt du deinen persönlichen Schwerpunkt, sodass wir mal ein bisschen in deine Welt reinkommen?
Ja, sehr gerne. Versuche ich ein bisschen Licht reinzubringen. Ist in der Tat gar nicht so einfach. Es sind viele Player da unterwegs. Aber das BSI, und das kann man sich leicht merken, das ist ziemlich eingängig, ist wirklich die Cybersicherheitsbehörde für Deutschland. Wir sind die Cybersicherheitsbehörde für Deutschland. Wir kümmern uns wirklich insgesamt um den Cyberraum. Und das bedeutet zivile Verteidigung des digitalen Raums. Ist uns da wichtig, wirklich der zivile Teil. Wir haben im Prinzip so vier Säulen in Deutschland. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Du hast zum einen natürlich klar den militärischen Raum, den Verteidigungsraum. Das ist klar. Da sind die Kolleginnen und Kollegen hier von der Bundeswehr unterwegs. Wir haben alles rund um Nachrichtendienste. Auch das kann man sich vorstellen. Da ist so ein BND, da ist ein BFV. Da, wo es das gibt, natürlich dann eben halt auch auf den Landesebenen, also in den Bundesländern gibt es ja dann die Landesverfassungsschutzämter und ähnliches. Und wir haben als dritte Säule alles rund um Polizeien. Auch die haben natürlich ganz viel mit Cybercrime zum Beispiel zu tun, auch klar. Die kümmern sich um die Täterermittlung und ähnliches. Und dann sind wir auf der zivilen Seite. Das ist im Prinzip so dieser Vierklang, wo wir unterwegs sind. Und das heißt im Endeffekt, am Ende des Tages für die Firmen, für die Bürgerinnen und Bürger, da sind wir zuständig, wenn es darum geht, die zu schützen.
Ja, das kann man sich wirklich gut merken. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, dass Claudia Plattner das gut erklären kann. Jetzt habe ich es auch wirklich verstanden und ich arbeite wirklich lang in diesem Feld, aber so gut habe ich es noch nicht beschrieben bekommen. Wir möchten auch gerne so ein bisschen dich kennenlernen und wir fangen immer so ein bisschen beim Persönlichen an, weil meiner Meinung nach, das ist auch meine Erfahrung, dass Menschen wirklich Systeme prägen und ihre Persönlichkeit prägt einfach, wie sie arbeiten. Und du kommst ja auch, wie viele Zuhörende, aus der Wirtschaft. Auch wenn das bei dir schon ein bisschen länger zurückliegt, aber du warst in der EZB und dann auch, ich sag mal, im weitesten Umfeld der Deutschen Bahn, da haben wir uns ja auch irgendwie kennengelernt und da auch immer verantwortlich für IT-Systeme. Was war, wenn du dich noch dran erinnerst, das ist nämlich ganz oft ein Thema hier im Podcast, was waren eigentlich die größte Umstellung, als du so in die Welt der Verwaltung kommst und jetzt bist du wirklich ganz tief drin, Verwaltung hat ja mehrere Schichten, bist jetzt Deep Dive im Maschinenraum. Was hat dir denn da geholfen, in diesem komplexen System wirksam zu werden? Weil das bist du.
Dankeschön. Also auch da nochmal, ich war, wow, das ist hier wirklich warme Dusche den ganzen Morgen über. Wahnsinn. Also worum es, was glaube ich viel hilft oder, nee, ich fange vorne an. Also ich kann mich erinnern, wo ich von einer kleinen Firma in eine große gewechselt bin. Also wirklich kleine Firma, freie Wirtschaft und dann in sowas wie die Bahn, was ein riesiger Laden ist. Also die Bahn hat irgendwie 340.000 Mitarbeiter, wenn ich mich recht erinnere, jedenfalls, das war es damals so, jetzt minus Schenker. Aber das ist alleine dieser Wechsel von einem kleinen System auf ein großes. Und ich habe die ersten Wochen, Monate gedacht, was macht ihr denn da? Also das war wirklich, das war so, das war Kulturschock wirklich von der feinsten Sorte. Und bis man dann irgendwann dann auch lernt, dann in solchen Systemen zu navigieren, in denen natürlich andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Ich bin dann irgendwann zu einer öffentlichen Institution, aber zu einer europäischen Institution, nämlich zur Europäischen Zentralbank. Das war dann ein Wechsel wirklich auch in eine Behörde, und das ist definitiv auch eine Behörde, aber die tickt auch noch mal anders. Und dann jetzt eben halt hier in eine wirklich, wie du hast es gerade so schön gesagt, Behörde reinsten Wassers, jetzt beim BSI, deutsche Behörde. Und ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist die Fähigkeit zu lernen und zu navigieren. Also ich komme relativ schnell in Systeme rein, schaue an, wie die ticken und versuche zu verstehen, wie man in denen irgendwie klarkommt. So, was mir helfen würde, wenn ich es denn hätte, wäre wahrscheinlich Geduld. Die habe ich nicht. Das ist leider so. Aber das ist der Teil, der, glaube ich, nochmal echt helfen würde, da auch nochmal mit mehr Ruhe zu navigieren. Ich bin aber halt einfach nicht für Ruhe. Ich bin der Mensch, der Unruhe bringt. Ich bin der Mensch, der vielleicht auch ein bisschen polarisiert, der versucht, was nach vorne zu bringen. Ich hatte bei der EZB den Hashtag Let's Speed Up Europe, und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Da bin ich auch nach wie vor, weil ich echt der Meinung bin, wir müssen wirklich vorwärts kommen. Das ist auch der Grund, warum ich bei einer Behörde wirklich auch unterwegs bin. Ich glaube, wir müssen als Land nach vorne kommen. Und ich will auch, dass wir als Behörde und als Staat da mithelfen. Und das ist das, was mir dann am Ende des Tages auch wirklich mich da immer jeden Morgen auch wieder aufstehen lässt. Ich bin echt gewillt und auch wild entschlossen, wenn man so will, da meinen Beitrag zu leisten und uns da nach vorne zu bringen. Und das ist dann auch das, was dann dafür sorgt, dass man auch jeden Tag weitermacht, egal wie sehr Dinge manchmal vielleicht auch nicht so laufen, wie man das möchte. Und geschafft habe ich das eigentlich immer durch ein Stück weit Lern- und Navigationsfähigkeit. So komme ich irgendwie durch die Tür, meistens.
Okay, also alle, die jetzt zugehört haben, und wir sind ja noch nicht so richtig im Podcast drin, can you feel the vibe? Ja, könnt ihr die Energie spüren? Genau das ist es. Es ist Geschwindigkeit, es ist Leidenschaft, es ist pure Energie und genau das ist, was du für mich verkörperst. Und ich habe gerade zu, wenn solche Podcasts aufgenommen werden, da ist ja meistens noch mal jemand von der Presse dabei, also zumindest, wenn man auf dieser Ebene spricht. Und ich habe gerade schon erzählt, als wir ein bisschen geplaudert haben, dass man merkt schon, bei der Vorbereitung eines Podcasts, wie so ein Amt geführt wird, ja, und auch wie die Mitarbeitenden, wie vertrauensvoll sie umgehen. Und es war schon ausgesprochen interessant zu sehen, wie vertrauensvoll, aber geräuschlos, schnell, professionell das alles läuft. Also du scheinst diese Wirkung, und es tut total gut zu hören, dass du sagst, ich bin unruhig, ich bin polarisierend, weil das tut einfach richtig gut in dieser Zeit. Und man merkt aber, das geht auch auf die Mitarbeitenden über. Also ich habe das in dieser kurzen Vorbereitung gemerkt und aber auch, ne, in der Zusammenarbeit, wir arbeiten ja auch manchmal zusammen. Wie gibst du das an die Mitarbeitenden weiter? Bist du einfach so, wie du bist, oder hast du da irgendwelche konkreten Steuerungsinstrumente, die man sich von dir abgucken kann?
Also zunächst mal, nicht alle Mitarbeitenden würden jetzt unterschreiben, dass das alles nur Dufte ist, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin sehr, sehr, sehr fordernd. Sehr fordernd. Ich will viel. Ich will, dass wir vorwärts kommen. Ich verlange Ergebnisse. Mich interessieren am Ende des Tages immer nur Ergebnisse. Und das ist auch immer professionell. Und ich kann mit jedem Menschen ein Bier trinken. Und ich freue mich auch darüber, mit den Kolleginnen und Kollegen mich gut zu verstehen. Das ist alles prima. Aber im Professionellen will ich Ergebnisse. Und das ist auch das Einzige, was mich am Ende des Tages zählt. Und das wissen auch alle. Und in dieser Klarheit ist das für viele eine gute Orientierung, um sagen zu können, okay, alles klar, sie hat gesagt, da wollen wir hin, dann versuchen wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Insgesamt, glaube ich, kommen wir durchaus gut vorwärts. Wir schaffen viel was von dem, was wir uns vornehmen. Nicht alles, ist auch normal, aber insgesamt, glaube ich, haben wir schon große Schritte auch nach vorne gemacht, auch als Behörde. Und das müssen wir auch. Also ganz ehrlich, Wir haben da draußen wirklich mächtige Angreifergruppen, die es auf unseren Wohlstand, auf unsere Gesellschaftsform, auf unser System, auf unsere Art zu leben, auf unsere Werte und am Ende des Tages natürlich vor allen Dingen auch auf unser Geld abgesehen haben. Und ich meine, das sind alles Dinge, die uns ausmachen und das gilt es zu verteidigen. Das schaffen wir nicht im Gemütlichgang. Das schaffen wir tatsächlich wirklich nur, wenn wir uns professionalisieren, automatisieren. Und dazu müssen wir uns selber aber auch in eine Lage versetzen, wo wir das alles können. Ja, wo wir Digitalisierung so beherrschen, dass wir eben halt auch im Bereich der Cybersicherheit da mit einem ganz hohen Maß an Expertise, aber eben halt auch Automatisierung, dann auch eine Skalierung schaffen. Das sind jetzt alles so Bullshit-Bingo-Worte, verzeiht dafür, aber ganz ehrlich, das sind wichtige Begriffe, die mit denen wir wirklich auch miteinander da nach vorne kommen müssen. Da geht's weniger dann um mich, sondern es geht darum, was ist die Richtung und die versuche ich da klar vorzugeben. Und die wird von vielen auch gut mitgetragen und wo man dann auch gemeinsam nach vorne geht.
Du hast gesagt, es gibt so viele große Aufgaben. Dann springe ich mal einfach rein. Was siehst du denn da als große Aufgabe? Also nicht nur Abwehr, sondern auch Gestaltung. Wie wollen wir uns darin bewegen? Wie grenzen wir uns auch vielleicht ab zu anderen digitalen Lebensräumen von anderen Kontinenten, ne, die einen ganz anderen Zugang haben, auch von den Werten her?
Ja, das sind alles spannende Fragen, ne? Wir haben als BSI auch gerade jetzt zu Beginn des Jahres auch versucht, unsere ganzen, also die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, mal so zu ordnen. Weil ganz ehrlich, eigentlich sollten wir nur Cybersicherheit machen. Aber ganz ehrlich, Cybersicherheit ist heute ein hochpolitisches Thema, in denen wir auch als Land jetzt nicht einfach endlose Ressourcen haben, die wir in solche Themen auch reinpumpen können. Das heißt, wir haben insgesamt eine durchaus herausfordernde Situation, die manchmal größer ist als, ich sag mal, nur die Bits und Bytes, um die wir uns im digitalen Raum kümmern müssen, sondern das ist wirklich eine gesamtpolitische Lage, in der wir uns da bewegen. Und die drei Themen, die uns umtreiben, da im Bereich der Cyberaggression, sind natürlich immer, ne, Cybercrime, die klassischen Verbrechen, aber eben halt auch das Thema Cyberkonflikt, also alles, was auch einen staatlichen Hintergrund hat, der spielt heutzutage einfach an ganz vielen Stellen eine Rolle, weil eben halt viele Angreifer auch staatlich gestützt oder unterstützt sind. Und aber der letzte Punkt, der auch noch mit dazu kommt, alles das, was wir Cyberdominance nennen, also sprich, die Abhängigkeiten, die wir haben, wo wir sagen, wir benutzen Produkte von Herstellern, die weiterhin, während wir die Produkte verwenden, Zugriff darauf haben. Also ganz einfach gesagt, wir fahren mit einem Auto durch die Gegend und der Hersteller sieht, während wir langfahren, quasi alle Bilder dessen, was um uns herum passiert, weil er Kameras verbaut hat. So, und das kann ich bei einem deutschen Autobauer aus Datenschutzsicht noch irgendwie witzig finden. Bei einem chinesischen Autobauer oder auch bei einem amerikanischen oder sonst was sind das Fragestellungen, wo wir uns dann schon auch Gedanken darüber machen müssen, finden wir das gut? Und das Problem haben wir eben halt nicht nur bei Autos, das Problem haben wir im Bereich von 5G, das Bereich haben wir im Bereich von Clouds, im Bereich von Energieanlagen. Also wir haben an sehr, sehr, sehr vielen Stellen einfach auch Abhängigkeiten. Auch das müssen wir managen. Also du siehst, die Gemengelage dessen, was wir haben, ist riesengroß geworden. Ja, und das müssen wir insgesamt managen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und hier haben wir uns natürlich jetzt auch überlegt, wie können wir uns da vernünftig ordnen? Also die Antworten, die wir darauf haben, sind aus unserer Sicht durchaus ausgewogen und durchaus gut. Und der Anteil, den wir als BSI dabei haben, beschäftigt sich ganz, ganz stark damit, mit wie kriegen wir die Gesellschaft insgesamt organisiert? Da gibt es das ganze Thema NIS 2. Also die Betreiberverantwortung, wo die Firmen sich selber schützen müssen. Wie können wir denen dabei helfen? Das ist Teil unserer Aufgabe. Das ist die Herstellerverantwortung. Also wie können Hersteller ihre Produkte sicherer machen? Das ist der zweite Teil unserer Verantwortung. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Frage, wie können wir automatisch auch als Staat schützen? Also nicht nur Betreiber, Hersteller, sondern auch wir als Staat. Wie können wir dafür sorgen, dass Angriffe von vornherein erst gar nicht ihr Ziel erreichen? Das ist alles rund um dieses schöne neue Stichwort Cyberdome, wo wir dort versuchen, unsere Automatisierungsthemen gut zu bündeln und eine automatische Abwehr hinzubekommen. Das sieht gut aus und ja, nicht zuletzt dann also auch noch Fragen der Souveränität. in denen wir entsprechend versuchen, Maßstäbe zu setzen und zu sagen, hey, so müssen wir es angehen, hier müssen wir mit einer Doppelstrategie vernünftig schützen, von außen Dinge absichern, von innen fördern, stützen, absichern, dass wir auch lokal und national und europäisch da unsere Digitalindustrie nach vorne kriegen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, und nicht zuletzt dann eben halt auch in den Cyberabwehrthemen, wo wir mit allen anderen Behörden auch kooperieren müssen, weil das schafft keine Behörde alleine, das können wir nur zusammen machen. Also da sind Strategien dafür da, die gehen wir auch ganz konsequent an, das ist gar kein Thema. Aber mit dem, was ich jetzt gerade umrissen habe, merkt man, glaube ich, schon, innerhalb von 2 Minuten quasi die Weltsituation zu erklären, ist gar nicht so einfach. Es ist viel und es ist groß.
Wow, ja, es ist wirklich viel und vor allen Dingen hat sich's total verändert, weil man ja auch nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, sondern man unterscheidet stärker in Interessen und was ist mir eigentlich wichtig. Ich finde persönlich ist es jetzt keine negative Entwicklung, auch wenn es sich negativ anfühlt, aber es ist schon gut, dass man selber definiert, was ist mir eigentlich wichtig, so in der Reifung von Staaten, in der Reifung von Nationen, in der Reifung auch von Systemen ist es gut, wenn man weiß, wo man selber steht. Und du hast ja auch gesagt, und das finde ich so anschlussfähig, gerade für die Wirtschaft, die ist ja, also kriegt es selber mit, wenn ich zum Thema digitale Souveränität irgendwie spreche, dann kommt oft so dieses, ja, der Staat stellt sich vor, dass wir jetzt von heute auf morgen sofort alles hinlegen und nur noch Deutsch kaufen oder Deutsch produzieren. Also so ein Angstgebilde ist da. Und was du ganz klar sagst, ist, wir müssen Abhängigkeiten managen. Das ist wirklich toll. Ich finde den Begriff einfach so großartig. Also ich habe das jetzt auch in meinem Festival im Mai auch, das ist, ne, wie werden wir handlungsfähig, wie managen wir Abhängigkeiten und zwar in ganz vielen Bereichen. Das ist ja jetzt nicht nur im Cyberraum, wir haben dies ja überall. Es ist ja nicht schlecht, abhängig zu sein, aber wenn man es gut managt, dann kann man damit auch ganz anders umgehen. Und jetzt gerade in Zeiten von Krise und von multiplen Abhängigkeiten rückt das nochmal stärker in den Vordergrund. Woran kann man denn vielleicht auch ein Stück weit erkennen, wo muss ich jetzt vielleicht auf eigene Interessen, eigene Identitäten, eigene Lösungen gucken und wo brauche ich andere? Also nicht, wo sollten wir es so und so machen, sondern wie lerne ich überhaupt den Unterschied zu messen oder was sind so die Kriterien?
Also ich halte es zunächst mal für ganz, ganz wichtig, sich von der Technologie, also ich bin ja ein Techie, ne? Und deswegen gucke ich natürlich immer auf Dinge aus der Technologierichtung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns überlegen, was sind die Technologien, wo wir auch als Deutschland, als Europa klar sagen, da wollen wir auch wirklich auf der Weltspitze mitsprechen. So, dann wird es ein paar Technologien geben, wo wir eher so ein Mittelding haben, wo wir vielleicht versuchen, unseren eigenen Bedarf noch irgendwo im Notfall auch decken zu können, aber wir holen auch von außen Technologien rein, also einen guten Mix. Und dann wird es sicherlich auch Technologien geben, wo wir sagen, das müssen wir nicht selbst produzieren, das kann man auch woanders einkaufen. Also quasi out of the box sozusagen verwenden und das ist dann auch okay. Und ich glaube, diese strategische Abwägung muss man treffen. Das ist nicht BSI-Aufgabe, ne? Das tun wir nicht. Aber ich hätte da mal so eine Vermutung. Also meine Vermutung wäre, dass man im Bereich KI vorne mit dabei sein muss, ob man will oder nicht, muss und da entsprechend auch die Investitionen für hintun muss, aus dem einfachen Grund, weil KI wird wirklich die Technologie sein, die quasi alle Geschäftsfelder revolutioniert im Laufe der nächsten Jahre. Und gibt keine andere, die das so tut. Es gibt aber auch noch andere Technologien, von denen wir sagen, die sind gleichermaßen wichtig. Also ich könnte mir noch Quantum vorstellen, ne? Also Quantencomputing, Robotics halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich halte immer noch auch die Halbleiter-Thematik, Chips für spannend. Die Frage ist nur, ob wir da jetzt komplett unabhängig sein müssen oder ob wir nur einen Teil der Wertschöpfungskette besetzen müssen, ne? Space halte ich für einen wichtigen Punkt. Clouds insgesamt, auch da wieder. Da gibt es andere, die sind sehr viel stärker, als wir das jetzt im Moment gerade hier sind. Trotzdem wollen wir vielleicht so fit werden, dass wir unseren eigenen Bedarf dort decken können. Ich glaube, das wäre erstrebenswert. Wir versuchen den nationalen und europäischen Playern hier auch so weit mit Hilfe angedeihen zu lassen, dass wir sie auf der Sicherheitsseite unterstützen. Das ist dann wieder unser Job. Also da, wo es quasi Bedarfsträger gibt, da helfen wir dann auch mit, die sicherheitstechnisch fit zu machen, damit die eben halt auch im Markt bestehen können. Wir versuchen aber auch quasi diejenigen, die wir von außen reinholen, gerade im Cloud-Bereich, dann eben halt auch so abzusichern, also Hyperscaler so abzusichern und da ein gewisses Maß an Kontrolle auch zurückzukriegen, dass wir die guten Gewissens auch verwenden können. Also in dieser Doppelstrategie quasi da einen guten Ausgleich zu finden. Und ich glaube, wir müssen uns das strategisch überlegen, mindestens auf nationaler, vielleicht auch auf europäischer Ebene. Wir haben inzwischen ein Digitalministerium, wir haben ein Forschungsministerium, da sitzen die richtigen Leute, die diese Entscheidungen auch treffen können. Wir stehen als BSI da natürlich mit Expertise auch zur Seite. Wir gucken aber halt auch immer ein Stück weit aus der Sicherheitsperspektive drauf. Wir machen keine Wirtschaftspolitik, ne? Das sollen wir auch nicht und das ist auch gar nicht unser Job. Aber nichtsdestotrotz, man wird da so ein bisschen auch automatisch in den Sog mit rein, ja, reingezogen, das ist auch klar. Wir versuchen unseren Beitrag zu leisten im Bereich KI, im Bereich Quantum, im Bereich Clouds und Ähnlichem, dass wir sicher sein können, dass wir den Bereich Sicherheit so abgedeckt haben, dass wir lokale Player unterstützen können und aber den Großen auch was entgegensetzen können im Sinne von, hört mal zu, das hier sind die Regeln, die übrigens in Europa gelten. So hätten wir das gerne und unter den Bedingungen können wir euch auch weiter verwenden. Das sind für uns ganz wichtige Maßstäbe. Diesen Teil versuchen wir gut zu machen und ich glaube, das ist auch anerkannt. Ich glaube, das machen wir ganz gut.
Das glaube ich auch. Und ja, danke für die ausführliche Antwort. Und weil du gerade auch Sicherheit ansprichst und Sicherheitsbehörden, da ich ja selber lange in der Sicherheitsbehörde war, weiß ich, es gibt ja auch, ne, es ist ja nicht immer in Toto. Man hat jetzt nicht beispielsweise in einer Technologie für alle Bereiche den gleichen Schutzstandard. Ne? Da gibt es eben so Schotten, ja, dann hat man Sachen, die man besonders schützt und Sachen, die man weniger schützt. Also auch in diesen einzelnen Bereichen gibt es wieder Abstufungen, weil das oftmals so total immer gesagt wird, wir müssen das und nur das und das andere nicht. Und wenn man Abhängigkeiten managt, glaube ich, gehört das ja auch dazu. Und das klang ein bisschen in deiner Antwort an, dass man da tatsächlich ein bisschen differenzierter reingeht und das im Grunde genommen für jeden ein Plätzchen da ist.
Das auf jeden Fall. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir da noch ganz, ganz viel machen können. Und ich sage auch immer, wir müssen auch als Europa, auch das ist keine BSI-Aufgabe, aber trotzdem, ich sag's mal, wir müssen als Europa digital erfolgreich werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Und so witzig das klingt, am Ende des Tages entscheidet auch unsere digitale Fähigkeit darüber, wie sicher wir im digitalen Raum sind. Ja, wir müssen das beherrschen und wir müssen da auf der Weltbühne mitsprechen können. Denn dann und nur dann werden wir auch durchsetzen können, dass wir die Systeme so bauen und auch so gebaut bekommen, dass wir am Ende des Tages sagen können, okay, die kann man guten Gewissens verwenden, die kann man so und so einsetzen und dann haben wir da auch ein gewisses Grundmaß an Sicherheit und das ist das, was wir brauchen werden. Also ich sage mir, wir kommen nicht umhin, auch digital erfolgreich zu werden hier miteinander.
Ich möchte einen Gedanken mit dir teilen. Das sagte mir neulich, sie ist Vizepräsidentin in der IHK München Oberbayern und wird auch beim Festival sprechen, genau zu diesem Thema. Ne? Warum ist eigentlich unsere Situation, unsere Industriesituation so wertvoll, gerade für KI? Weil durch unsere Diversität, also ich merke mir das immer mit dem Essen, weil ich esse so wahnsinnig gerne. Es ist halt nicht Fast Food, ja, sondern wir haben so eine diverse Datenlandschaft. Und das ist wirklich Vollwertkost vom Feinsten, die wir unserer KI füttern können. Und dann kriegen wir ganz andere Daten raus für Lieferketten, für Prozesse und so weiter. Also total spannend. Sie wird darüber sprechen beim Festival. Aber vielleicht geht es auch in die Richtung und das aktiviert bei mir dann so die Vorstellung, wow, wie könnte denn unser digitaler Lebensraum eigentlich aussehen, wenn wir wirklich auf diese Vielfalt schauen, die wir auch in Europa haben und es nicht immer so als Nachteil empfinden, sondern als Vorteil, aber das halt auch tatsächlich nutzen, um das ins neue Zeitalter auch rein zu transportieren.
Ja, also ich würde das auf jeden Fall auch so sehen, gerade im Bereich KI. Also da ist für mich der Wissensschatz,
Ja.
der in Europa liegt, der ist noch überhaupt nicht gehoben. Der ist wirklich in Form von ganz speziellem Industriewissen, in Form von Forschungs- und Technologie-Know-how, das ist echt immens, was wir hier haben. Worauf wir wirklich achten müssen, ist, dass dieses Know-how nicht abfließt. Und am Ende des Tages in irgendeiner anderen KI von woanders verarbeitet und dann sozusagen an uns zurückgespielt und wieder verkauft wird, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir diesen Schatz tatsächlich selber heben. Das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn das Wissen einmal weg ist, ist es weg. Und es gibt ja diese Theorie, ne? Also ob ich die jetzt glaube oder nicht, mal völlig außen vor, aber es gibt so diese Theorie, naja, man braucht ja auch gar keine Enterprise-Software mehr. Also eigentlich macht das am Ende des Tages alles eine KI. Eine große KI, die einfach alles weiß und dann, ne, du kommst vom Kundentermin, sitzt noch im Auto und sagst, hier bitte kurz noch meine Reisekostenabrechnung machen und im Übrigen folgende Sachen noch merken für den Kunden so und so. Und dann brauchst du kein Customer Relationship Management mehr und auch kein Reisebuchungssystem und auch kein Produktionssystem, das jetzt einen Auftrag sofort irgendwie annimmt und sich darum kümmert, sondern das macht alles die KI im Hintergrund. So, und das ist eine der Theorien und wahrscheinlich auch die große Wette, auf der die vermeintliche KI-Blase im Moment beruht. Also, das ist eine Theorie. Haben an verschiedensten Stellen immer wieder die Leute auch gesagt. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, mal völlig außen vor. Der entscheidende Punkt ist, das hängt davon ab, dass es eben halt eine KI gibt, die da im Prinzip alle deine Prozesse kennt. Die weiß, wie bei dir eine Reisekostenabrechnung funktioniert. Die weiß, wie dein Customer Relationship aussieht, also welche Beziehung du mit welchen Kunden hast. Die weiß, wie deine Produktion aussieht und wie man die anstößt und wie man die steuert. So, und wenn du all diese Sachen sozusagen in einer KI hättest, die nicht dir selber gehört, sondern du hast dieses Wissen komplett rausgegeben, dann steuert auch jemand anders dein Geschäft. So, also das wäre jetzt mal so eine ganz große Vision, wo man relativ klar sieht, okay, wenn das so wäre, dann ist es umso wichtiger, dass wir das Wissen auch ein Stück weit selber heben und in KIs füttern, die wir selber auch ein Stück weit unter Kontrolle haben, denn ansonsten ist tatsächlich dieses Know-how dann auch woanders. Und insofern wäre mir schon wichtig, dass wir da genau darauf achten, wo sich diese Dinge hin entwickeln. Auch das ist jetzt keine ureigenste BSI-Aufgabe, aber ich sag's mal, weil ich glaube, auch der Teil ist wichtig, ein Stück weit mit zu bedenken. Also insofern, ich stimme deiner Kollegin da voll zu.
Ja, sie ist auch Gründerin von einem KI-Unternehmen und sie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wirklich total spannend und ich habe gern, wir haben jetzt auch einige Unternehmen eingeladen, auch aus dem Osten, die jetzt auch wirklich sehr schwierig dastehen und dieses ganze Wissen wirklich was verloren geht. Mir ging es nur darum, dass wir jenseits, ne, was schützen wir eigentlich? Oder du hast gesagt, wir schützen den Cyberraum, aber was schützen wir eigentlich? Und es ist das, was wir schützen. Wir schützen auch irgendwie ein Stück weit diese Daten und das sind ja, also sind ja unsere Daten und du hast schon recht, ne? Es traut sich kaum einer, dann das mal so groß zu denken. Und ich bin froh, dass wir so abgerutscht sind vom Thema, dass wir darüber
Entschuldigung.
gesprochen haben. Nein, ich finde es total gut, weil es wird so selten einfach gesagt. Und ja, vielleicht hätte ich das in der Anmoderation auch sagen sollen, dass du groß denkst, weil das tut gerade richtig gut. Das schafft einfach enorm viel Orientierung. Aber wir können ja nochmal hier so down to earth, ja, hier Maschinenraum, Zusammenarbeit mit Behörden. Du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wir sind nicht allein auf der Welt, ja. Und auch wenn Schutz des Cyberraums, Cybersicherheit ist schon ein Stück weit eine Pionieraufgabe, weil wer redet denn darüber, dass er irgendwie jetzt dauernd seine Haustür absperren muss mit noch einem Riegel? Da haben also gerade für Kommunen, das ist extrem herausfordernd, ne? Weil noch eine kommunale Aufgabe und die stöhnen sowieso schon, aber haben natürlich ein Interesse dran. Das sieht man ja auch, was in Berlin passiert ist. Also man hat auch ein Interesse dran, nicht nur Infrastruktur, sondern auch IT-Systeme zu schützen. Und inzwischen ist es ja auch eine Daueraufgabe geworden. Und da bewegst du dich, wie ich finde, und es aus eigenem Erleben geschildert, wirklich sehr leichtfüßig, auch in diesen föderalen Strukturen, was für jemanden aus dem Bund nicht immer einfach ist, sage ich mal. Und erstmal, du gehst da so ran, wie man dich jetzt hier in diesem Podcast auch erlebt hat. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dein Geheimnis und dein Zauber. Aber wo merkst du, dass wir in der Zusammenarbeit schon richtig gut sind? Du hast ja jetzt auch ein paar Jahre da wirklich viel Erfahrung. Und wo denkst du, da geht noch was, das ist etwas, da brauchen wir vielleicht auch nochmal eine Struktur und die zu dieser Zusammenarbeit passt. Jetzt nicht Verfassungsänderungen, ich glaube da nicht immer so dran. Nee, nee, das Thema ist schon, das ist wirklich was für Juristen und ich habe die Juristerei aufgegeben. Aber wo merkst du, dass wir vielleicht einfach Zusammenarbeitsstrukturen brauchen?
Ja, Zusammenarbeitsstrukturen sind da genau das richtige Wort. Ich bin ja selber inzwischen auch Hobbyjurist, das wird man automatisch im Bund, aber da kommt das jetzt mal ganz außen vor. Nee, also man kann so Probleme auch auf einer ganz großen Ebene lösen. Das war ja auch oft das Ansinnen. Bestimmt wäre das auch in vielerlei in vielerlei Hinsicht auch erstrebenswert, gar keine Frage. Aber für mich ist im Moment ein anderer Punkt erstmal wichtiger. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten. Und da dürfen wir uns auch nicht von abhalten lassen. Ich glaube, genau mit dieser Einstellung, das wird sehr gut angenommen. Also wenn man sich mit den Menschen unterhält und sagt, hey, lass uns zusammen was machen und das hier sind die Angebote, die wir haben, dann sagen eigentlich alle, super. Und das kommt gut an und das ist auch insofern wichtig, weil wir können den Bürgerinnen und Bürgern ja nicht erklären, dass wir nicht zusammenarbeiten dürfen. Das ist ja albern. Ja, also wir wissen alle, Kommunen sind definitiv Ländersache. Das ist gar keine Frage. Und ich will da auch niemandem irgendwo reinreden. Ich will nur Angebote machen. Aber auch die Länder sagen, Dankeschön, gerne, nehme ich. Ja, also das ist ein Gerücht zu sagen, dass die das immer alle gar nicht wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Die sagen, hey, da gibt es Möglichkeiten. Okay, lass uns das zusammen machen. Also tatsächlich stelle ich fest, dass das sehr, sehr positiv aufgenommen wird. Wichtig dabei ist Augenhöhe. Wirklich Augenhöhe. Wir sind alle wir stehen alle vor diesen Herausforderungen und jeder bringt sein eigenes Päckchen mit und aber auch seine eigenen Möglichkeiten. Also jeder hat was fürs Picknick dabei und jeder hat auch Hunger. So, und gemeinsam da zu sitzen und zu sagen, okay, was können wir jetzt zusammen machen, ist, glaube ich, das Geheimnis an der Stelle. Die Kommunen sind echt arg gefordert. Das muss man ganz klar sagen. Die sind echt richtig arg gefordert. Und das wird auch erst besser, wenn wir es schaffen, ihnen ein paar Aufgaben abzunehmen, von denen wir auch sagen müssen, brauchen wir das alles einzeln? Das Digitalministerium hat vor kurzem jetzt auch in ihren langen Schriften jetzt auch von Reformvorhaben haben sie unter anderem also auch das schöne Beispiel iKFZ. Wir brauchen nicht hunderte verschiedene Lösungen für iKFZ, um ein Auto anzumelden. Das reicht, wenn wir das wenige Male haben, vielleicht auch nur einmal, das muss das BMDS entscheiden, dann sind automatisch die Kommunen auch entlastet, ein weiteres System sauber absichern zu müssen. Das macht Sinn. Das brauchen wir nicht in der Vielfalt. So, und da stimmen auch erstmal alle zu. Was wir schaffen müssen, sind Strukturen zu bauen, die das für die Kommunen leichter machen. Das ist jetzt mal der Digitalbereich und für uns im Cybersicherheitsbereich ist das das Gleiche. Die Frage ist, welche Sachen können wir quasi für alle bereitstellen? Und das geht immer nur in der Kombination aus Miteinander, aus Bund, Ländern. Was schon gut funktioniert, ist, dass wir ganz viele Informationsangebote machen, Cybersicherheitstage, Grundschutztage etc. pp. Da können wir jetzt schon helfen, da haben wir Kooperationsvereinbarungen auch mit den Ländern. Das funktioniert super. Wo ich wirklich noch mehr rein möchte, ist wirklich in den aktiven Schutz, mit den Ländern zusammen Dinge organisieren, die quasi den Kommunen ein bisschen Last abnehmen, weil die sind wirklich gefordert, ja. Die haben dann drei Leute im Bereich der IT und von denen sollen sie jetzt auch noch irgendwie einen für Sicherheit abstellen. Die sind komplett überfordert. Das schaffen die gar nicht. Weder Kosten noch ressourcentechnisch. Und da ist die Frage, wie können wir sie dort gut gemeinsam schützen, wie können wir ihnen Aufgaben abnehmen, von denen sie sagen, puh, da muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern und das ist gut so. Das ist eigentlich das, was wir noch erreichen müssen. Ansonsten klappt das von der Zusammenarbeit her schon ziemlich gut. Mir geht es jetzt um Automatisierung und tatsächlich auch Skalierung, damit die alle ein bisschen mehr durchatmen können, weil die Kommunen sind ganz, ganz klar im Fokus der Angreifer. Nicht, weil es da viel zu holen gibt im Sinne von Erpressung von Lösegeld oder ähnlichem, dürfen die eh nicht zahlen in aller Regel, sondern eben halt, weil es darum geht, zu zeigen, dass Staat nicht funktioniert, dass unser Gesellschaftssystem nicht funktioniert, dass wir uns nicht schützen können, als Verwundbarkeit und Unsicherheit zu schüren. Und da sind Kommunen halt ein super Beispiel. Na, wenn du quasi nicht deine Anträge als Bürgerinnen und Bürger nicht mehr beantwortet bekommst oder bearbeitet bekommst, dann funktioniert dein Land nicht. So, und genau dagegen müssen wir ja was tun. Das ist ja auch Quatsch. Wir können uns durchaus schützen. Und diesem Eindruck müssen wir uns standhaft erwehren. Das ist nämlich Blödsinn.
Es ist wirklich schön, wie du die Lage der Kommunen beschreibst. Es ist selten, dass das wirklich so auch gesehen wird, sehr empathisch und auch auf dieser Perspektivwechsel. Das kriegen wirklich tatsächlich leider nicht sehr viele Leute hin, diesen Perspektivwechsel zu sehen. Wenn man das aber hinkriegt, arbeitet man wunderbar mit ihnen. Und bin ja selber Juristin und sogar Verfassungsrechtlerin. Und in der Verfassung steht nicht, dass man nicht miteinander reden darf. Also das hat mir noch keiner gezeigt.
Genau das.
Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die sind heilfroh, dass man mal mit ihnen spricht und ihnen Angebote macht. Also auch dieser Entrepreneur-Approach, den du mitbringst, nicht durch Zwang Strukturen aufzwingen und wir machen das jetzt für euch, ihr gebt jetzt Kontrolle ab, sondern wirklich Angebote und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, noch weiter im Driver-Seat zu sitzen und nicht irgendwie, alles abzugeben, weil das ist ja auch nicht immer einfach. Da braucht es Vertrauen. Ja, wir sind irgendwie schon am Ende der Zeit. Ich könnte ewig mit dir weitersprechen, aber eine Frage habe ich noch an dich. Also, ich liebe diese Frage, wenn du einen Wunsch hättest als Präsidentin des BSI für die Cybersicherheit. Was wäre das? Also, jeder Wunsch ist erfüllbar.
Jeder Wunsch ist erfüllbar, okay.
Ja.
Ja, ich habe neulich auf einer Bühne mal laut gesagt, ich wünsche mir 1 Billion für Tech-Investitionen in Europa. Das wünsche ich mir wirklich. Ich hätte gerne, dass wir eine große Investitionssumme haben und die klug in die richtigen Technologien investieren, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wenn wir digital erfolgreich sind, vorne mitspielen, dann werden wir auch das Thema Sicherheit adäquat mitdenken und entsprechend dort auch implementieren. Wir müssen uns da ein Stück weit so auf eigene Füße stellen können, dass wir das Thema gut unterkriegen. Und deswegen sage ich, es fängt mit dem Geld an, so schnöde das auch sein mag, der Mammon. Aber ich hätte jetzt gesagt, 1 Billion für Tech-Investitionen in Europa, das wäre mein Wunsch.
Das war jetzt ein sehr klarer Wunsch. Hier ist so eine Art Patria-Fonds, also irgendwas für uns, damit wir uns gut aufstellen. Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest? Das sind Leute aus dem Staat, Leute, die sich für den Staat interessieren, Leute, die gerne beim Aufbau eines vielleicht ja, sich verändernden Staatswesens mitmachen wollen. Gibt es irgendwas, was du sagst? Das ist ein ganz großes Ding. Das gebe ich euch jetzt mal mit. Ein Buchtipp ist
Also,
auch willkommen.
wenn ich mir da auch da was wünschen darf, dann wünsche ich mir einfach einen progressiven Spirit nach vorne. Lasst uns auch mal 5 Grad sein, lasst uns mal auch ein Risiko eingehen, lasst uns auch mal in Kauf nehmen, dass vielleicht was nicht gleich am Anfang funktioniert, wo man ein bisschen dran rumprobieren muss. Also einen kulturellen, progressiven Weg nach vorne, damit wir als Deutschland hier auch wirklich nach vorne kommen. Das hat auch viel mit Verwaltung zu tun, das hat viel mit Menschen zu tun, das hat viel mit Kulturwandel zu tun. Ich glaube, das geht und hier Mut und Bereitschaft, was zu verändern, das wünsche ich mir von allen und natürlich auch insbesondere aus der Verwaltung.
Ja, wunderbar. Das war ein super Schlusswort und nochmal eine kleine Steilvorlage für meinen kleinen Werbeblock, weil ich glaube, dass die Menschen Systeme machen und es gibt so viele von uns. Und wir treffen uns am 12. Mai in Berlin zum Mindshift Festival. Wir sammeln Menschen, die genauso ticken und es gibt so irre viele und es ist total schön, wenn man zusammenkommt. Und es hat mir riesig Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Liebe Claudia, danke für deine Zeit.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.